Ja, und das war in der heutigen Predigt, geht es heute mal ums Leben von Salomo als ein Vorbild für uns Christen heute. Und ich will das in drei Punkte aufteilen. Der erste Punkt ist, möchte ich auf das Leben von Salomo eingehen. Im zweiten Punkt möchte ich, was können wir von Salomo lernen, in unserem Glauben weiterzukommen und in unserem Glauben zu wachsen. Und im dritten Punkt, was können wir wirklich auch von Salomo lernen, wie wir im Glauben können Schriftbruch erleiden. Und der heutige Predigttext ist sehr viel Text heute, ich werde auch nicht alles lesen. Und zwar, das steht in 1. Könige von Kapitel 1 bis Kapitel 11, ist das Leben Salomo aufgegliedert. Und man kann es auch lesen in 2. Chroniker, auch von Kapitel 1 bis Kapitel 11. Ich werde auch nicht alles lesen können und euch eine Aufgabe, sagen wir Hausaufgabe, dass ihr euch auch mal das durchlegt. Das ist eine wundervolle Sache, da steckt so viel drin, allein schon, ich greife jetzt schon mal ein bisschen vor, Bau vom Tempel, das, da ist so viel drin. Und zwar, Salomo hängt mit dem Hebräischen zusammen, Gedeihen, Wohlergehen und Frieden zusammen. Außerdem hat er noch einen Beinamen vom Propheten Nathan, den Namen Adidaya gegeben, also bekommen. Und das heißt Liebling des Herrn. Und es steht in 2. Samuel 12, 24 folgende. Auch ist er der Sohn von König David und Bathseba und wurde ca. 990 vor Christus geboren, als Nachfolger von David im ungeteilten Reich und regierte von 970 bis 930 vor Christus. Schon als Sohn von Nachfolger war seine Macht nicht gesichert. Sein Halbbruder Abia hat ihn schon den Thron streitig machen wollen. Und so David eingreifen müssen, weil der Prophet, Leute gesagt haben, Abia möchte, versammelt sich und hat schon diverse wichtige Leute eingeladen. Und das wollen wir gerade mal lesen in 1. Könige 2. Entschuldigung. Das sind die durcheinander gekommen. Entschuldigung. Habe jetzt durcheinander gebracht. Ja. In Könige 2 ab Vers 1 bis 11. Und zwar die letzten Anweisungen an seinen König. Und zwar steht da, nun als die Zeit zum Sterben wollte, bot er seinen Sohn Salomo und sprach, geh hin den Weg des in der Welt. Entschuldigung, da habe ich mir vertut. Und zwar ist das schon bei 1, ich habe mir verguckt. Und da sprach Nathan zu Bethel, die Mutter Salomo, hast du nicht gehört, dass Abia, der Sohn Hikias, der König geworden ist, ohne dass David, unser Herr, davon wusste oder davon weiß? Komm nun, ich will dir doch einen Rat geben, damit du dein Leben und das Leben deines Sohnes Salomos rettest. Komm und geh hinein zum König David und sprich zu ihm, hast du meinen Herrn und König nicht deiner Magd geschworen und gesagt, dein Sohn Salomo soll König sein nach mir und er soll auf dem Thron sitzen. Warum ist dann Abia König geworden? Siehe, während du noch dort bist und mit dem König redest, will ich doch mit dir hinkommen und deine Worte bestätigen. Da ging Bethsaida zum König in die Kammer hinein. Der König aber war sehr alt und Abishla, die Schemiterin, diente dem König. Und Bathsheba neigte sich und verbeugte sich vor dem König. Der König aber sprach, was willst du? Sie sprach zu ihm, mein Herr, du hast geschworen, dein Sohn Salomo soll König sein nach mir und er soll auf dem Thron sitzen. Nun aber siehe, ist der König geworden und du, mein Herr und Gott, weißt nicht davon. Er, der Stiere und Mast und viele Schaf geopfert und hat alle Söhne des Königs eingeladen zu Abia und Priester und Joab und die Herrführer. Also hört doch mal auf. Also Abia hat schon versucht, durch die Einladung den Thron von Salomo streitig zu machen, weil er als früher war ja der älteste Sohn normalerweise Thronfolger und er hat sich gedacht, ich bin der älteste Thronfolger, Lebende, also steht mir der Thron zu. Und Salomo und David merkte und hat Vorbereitungen getroffen und steht in Abvers 28, König David antwortete und sprach, ruf Bethsaida und sie kamen hinein vor dem König und der König stand und schwor der König und sprach, so wahr der Herr lebt, der meine Seele aus aller Not erlöst hat. Ich will heute handeln, wie ich es dir, dem Herrn, dem Gott Israel, geschworen habe. Indem sprach Salomo, dein Sohn soll König werden, nach mir sein. Und er soll an meiner Stelle auf dem Thron sitzen. Und er tut Vorbereitungen setzen, dass er gesalbt wird und auf einem Maulesel König reitet. Und es hört so an, dass das praktisch die offizielle Intronisierung von Salomo ist. Und wieder kommt dann in das, was ich, kommt dann, Abia versucht es nochmal, indem er versucht, durch Heiratspolitik im Salomo nochmal den Thron streitig zu machen und Salomo lässt ihn hinrichten. Hört sich eigentlich harmlos an, wenn jemand heiratet und man Heirat bittet, ist ja eigentlich nichts Verwerfliches, ist ja normal. Aber das war so eine Intrige, dass sein Machtanspruch gesichert ist durch sein und Salomo praktisch ihm den Thron streitig machen konnte. Weiter sieht man auch in Salomos Leben, dass er Frieden hat mit seinen Nachbarn. Gott hat David gebraucht, um Krieg zu führen, um das Reich so weiter auszubauen, dass es Salomo möglich war, mit allen Nachbarn Frieden zu halten. Und auch zu seinem Namen gerecht zu werden. Und den Text steht, wo ich vorhin gelesen habe, wo wirklich David seinem Sohn Weisheiten und Ratschläge gegeben hat. Und man merkt auch in seinem Wort Gottes, dass Salomo sehr auf sein Vater geprägt war, dass er gute Impulse von seinem Papa, von seinem Vater David mitgekriegt hat. Und ja, und Salomo wird auch in der Bibel als ein Sinnbild für den Friedenskönig Gottes dargestellt. Also er ist ein Sinnbild auf Jesus Christus, trotz seiner dunklen Flecken in seinem Leben, trotz dass er in seinen späteren Jahren versagt hat, ist er ein Sinnbild auf Jesus, auf den Friedenskönig. Und ich wollte gerade so die wichtigsten Punkte in seinem Leben noch eingehen. Also einer der wichtigsten ist, König heiratet eine ägyptische Prinzessin und macht sich praktisch, verbündet sich dadurch mit Ägypten. Und das steht in 1. Korinther 3, Vers 1. Dann, wie schon gesagt, die Intrige, wo sein Thron auch schon von Anfang an in Gefahr war, in 2,13 bis 27. Auch vergeltet tut er David in seiner Ansprache die Feinde Davids richten durch, das steht in 1. Chroniker 2, 28 bis 46, wo er alle die bestraft, wo seinem Vater David Schlechtes getan hat. Und den gut, aber auch den gut tut, die seinem Vater gut getan haben. Was auch eines der entscheidendsten, wo man auch sehen kann, die Liebe, die wirklich Salomo zu Gott hatte, ist in dem, wo Gott im Samuel Salomo erscheint, und zwar in 1. Könige 3, 15 bis von 1 bis 15, wo Gott wirklich ihm den Wunsch zeigt. Das kann man auch lesen. 1. Könige 3, 1 bis 15. Und Salomo verschwägerte sich. Ja, Traum. Und Salomo verschwägert sich mit dem Pharao, dem König von, König von Ägypten, und nahm die Tochter des Pharao zur Frau und brachte das Haus des Herrn Davids, bis er sein Haus und das Haus des Herrn eine Mauer um Jerusalem gefertigt hatte. Nun opferte das Volk auf den Höhen, und dem Herrn, nur im Namen des Herrn, war noch kein Haus gebaut worden bis zu jener Zeit. Und Salomo liebte den Herrn, so dass er in den Ordnungen seines Vaters David wandelte. Nur brachte er Schlachtopfer und Rauchopfer auf den Höhen dar. Und der Herr ging nach Gibeon, und dort zu opfern, denn das war die bedeutendste Höhe. Und Salomo opferte 1000 Brandopfer auf einem Altar in Gibeon. Erschien der Herr dem Salomo bei Nacht im Traum, und Gott sprach: Bitte, was ich dir geben soll. Und Salomo sprach: Du hast deinen Knecht, meinen Vater David, große Gnade erwiesen, wie er dem vor dir gewandelt ist, in Wahrheit und Gerechtigkeit und mit dir aufrichtig Herzens gegenüber. Und du hast ihm große Gnade erwiesen und ihm einen Sohn gegeben, der auf dem Thron sitzt, wie es an diesem Tag offenbar ist. Weil du nun, o Herr, mein Gott, deinen Knecht zum König gemacht hast, an der Stelle meines Vaters, ich aber ein junger Bursche bin, der weder aus noch eingehen weiß, Und weil dein Knecht mitten unter deinem Volk ist, das du erwählt hast, einem Volk, das so groß ist, dass vor der Menge niemand zählen noch berechnen kann, so gib du deinem Knecht noch ein verständiges Herz, dass er dein Volk zurichten versteht und offen unterscheiden kann, was gut und böse ist. Denn wer kann dieses dein großes Volk richten? Ja. Und Salomo bittet um das und gibt ihm auch Weisheit. Und also gibt ihm das, was er gebeten hat, Weisheit und Wohlstand. Und nächste sieht man, welche Weisheit Salomo hatte, in denen, wo viele schon wissen, seinem Urteil, wo die zwei Frauen zu Salomo kommen und ein Richterspruch von Salomo wolle wegen dem Kind. Das eine Kind ist tot, und herauszufinden, welche ist die richtige Mutter. Und Gott hat ihm wirklich da Weisheit geschenkt, das zu richten. Und an anderer Stelle steht, dass wirklich die Weisheit so groß war, dass Salomo über alles wusste, über Tiere, Pflanzen. In der Bibel steht ja, was auch die Predigerlied, das Hohelied. Wir lesen es ja auch in der Bibel, wie Gott Salomo gebraucht hat, indem er auch Briefe geschrieben hat. Also man kann sagen, er war einer von den ersten Universalgelehrten, weil er so viel wusste. Und diese Weisheit steht auch in Kapitel 6, dass Menschen oder Könige aus anderen Ländern Abgesandte geschickt haben, um die Weisheit zu hören. Und auch natürlich die ganz besondere Begegnung mit der Königin von Saba, ne, wo wirklich total überrascht war und überwältigt war von Salomos Weisheit, von dem, was er alles gewusst hat. Er hat alle Rätsel beantwortet. Und was auch dann eins der interessantesten, und ich kann es nur empfehlen, das mal zu lesen, wie den Bau vom Tempel in Kapitel 6, 1. Könige, Kapitel 6 und 2. Chroniker 3. Auch die dazugehörigen Ausstattung, wie wunderbar und er sich das wirklich etwas Kostenklasse hat, diesen Tempel mit Gold, Zedernholz und das wunderschön auszuschmücken, aber auch die Weisheit zu bekommen, das alles zu organisieren, dieses Großbaustelle. Und man heißt ja auch, dass er nicht nur diese Großbaustelle im Tempel hat, auch noch seinen Palast ausgebaut, und es steht geschrieben, dass er für seinen Palast 13 Jahre gebaut hat und den Tempel 7 Jahre, also insgesamt 20 Jahre Bauzeit, und das wirklich auch ein Organisationstalent. Und es steht auch geschrieben, wie er Fronarbeiter, meistens die Hittiter, Amoriter, die wo noch da waren, bei der Vertreibung oder wo Israel das Land angenommen hat, und die hat er in Fronarbeiter eingesetzt. Das kann man auch in dem Bereich einsehen. Also es war eigentlich wirklich top organisiert, top vorbereitet, aber er kann Kunst nicht auch allein machen. Und er hat auch Hilfe gehabt durch den König Hiram von Tyros, der ihm das Holz, das Zedernholz oder die nötige Holz Holzarbeit, Holz geliefert haben, aber auch Holzfäller, die viel besser waren, und ein Fachwerker, wo die, ein ganz berühmter Mann, wo die ganzen Kupfer- und Metallarbeiten für Salomo gemacht hat. Also ich kann es nur empfehlen, das ist wirklich, ist einfach nur wow. Ich hab nur gestaunt, wo ich das gelesen habe, in welcher Pracht und in welche Wunderschönheit dieser Tempel gebaut worden ist. Und auch eins von den wunderschönsten Sachen ist das Salomos Gebet, wo der Tempel fertig geworden ist. Ich will es gerade mal lesen. Also, das ist Gebet Salomos, 1. Könige, Kapitel 8. Danach versammelte Salomo die Ältesten von Israel und alle Häupter der Stämme, die Fürsten der Väterhäuser der Kinder Israels zum König Salomo nach Jerusalem, um die Bundeslade des Herrn hineinzubringen aus der Stadt Davids, das ist Zion. Und alle Männer Israels versammelten sich zum König am Fest des Monats Etjaim, das ist der 7. Monat. Und alle Ältesten von Israel kamen, und die Priester trugen die Lade des Herrn, und sie brachten die Lade des Herrn hinein, dazu die Stiftshütte und alle Geräte des Heiligtums, die in dem Zelt waren. Da trugen die Priester, die Leviten hinauf, und der König Salomo und die ganze Gemeinde Israels, die sich zu ihm versammelt hatte, standen mit ihm vor der Lade und opferten Schafe, Rinder, so viele, dass man sie wegen der Menge wegen nicht zählen noch berechnen konnte. Und die Priester brachten die Lade in ihren Ort, in der Sprachort des Hauses, in das Allerheiligsten unter den Flügeln Cherubs, denn die Cherub brachten die Flügel aus, die breiteten die Flügel aus über den Ort, wo die Lade stand, und die Cherubs bedeckten die Lade und ihre Stangen von oben her. Die Stangen aber waren so lang, Sprachort sehen konnten aus. Hab vergessen, 22. Also da merkt man schon, da war Salomo, wie die Lade reinkommt, jetzt aber das Gebet, entschuldige. Und Salomo trat vor den Altar des Herrn angesichts der Gemeinde Israels und breitete seine Hände zum Himmel aus und sprach: O Herr, du Gott Israels, es gibt keinen Gott, der gleich wäre, weder oben im Himmel noch unter den Erden, der du den Bund und die Gnade warst deinen Knechten, die mit ihrem ganzen Herzen dir wandeln, der du deinen Knecht David, meinem Vater, gehalten hast, was du ihm verheißen hast. Du hast den Mund geredet, und mit deiner Hand hast du gefüllt, wie es heute der Fall ist. Und nun, Herr, du Gott Israels, halte doch deinen Knecht David, meinem Vater, was du ihm versprochen hast, als du sagtest, es soll dir nicht fehlen an einem Mann vor deinem Angesicht, der auf dem Thron Israels sitzt, denn nur deine Söhne ihren Weg wahren, auf dass sie vor ihm wandeln, wie du vor ihm gewandelt bist. Und nun, du Gott Israels, lass doch dein Wort wahr werden, dass du zu deinem Knecht David, meinem Vater, geredet hast. Aber wohnt Gott wirklich auf Erden. Siehe, der Himmel und der Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es denn diesem Haus tun, das ich gebaut habe? Wende dich aber zu dem Gebet deines Knechtes und zu deinen Flehen, o Herr, unter seinem Flehen, o Herr. Mein Gott, dass du hörst auf das Rufen und das Gebet, welches dein Knecht, also ich noch so lang, ist ein bisschen zu viel. Ich kann es nur raten, bet's mal nach. Also es ist voll von Fürbitte für das Volk und für die Bewahrung. Also, oder hier in Vers 48, wenn sie so dir umkehren mit ihrem ganzen Herzen und mit ihrem ganzer Seele im Lande ihrer Feinde, die sie weggeführt haben, und sie beten zu dir, zu ihrem Land hingegen, das du ihren Vätern gegeben hast, und zu der Stadt hin, die du erwählt hast, und zu dem Hause hin, das sie deinen Namen gebaut, so höre du im Himmel und in deiner Wohnstätte ihr Gebet und ihre Flecken und verschafft ihnen Recht. So ein kleiner Ausschnitt. Also es ist so viel in diesem Fürgebete-Gebet. Wirklich, wo Salomo wirklich für die Menschen oder für sein Volk eingetreten ist. Und wirklich auch Gott sich erbarmt hat und wirklich auch diesen Tempel Platz genommen hat. Dann ist auch wirklich nochmal so, dass Gott wirklich nochmal in Kapitel 9 ist Gott Salomon erschienen und warnt ihn. Und der Herr sprach zu ihm: Ich habe dein Gebet und Flehen erhört, das du vor mir gegeben hast. Ich habe dieses Haus, das du gebaut hast, geheiligt, um meinem Namen dort zu wohnen zu lassen, ewig, und meine Augen und mein Herz sollen alle Zeit dort sein. Also Gott bestätigt das, was Salomo getan hat. Und das Zweite ist auch dieser kommende Reichtum, was Salomo erreicht hat. Also ist Wahnsinn. Also steht, wer es wissen will, kann man an 1. Könige 14 bis 28 und in 2. Chroniker 9, 13 bis 29 nachsehen. Also ein Vergleich: Die Königin von Saba hat in ihrem Geschenk 4 Tonnen Gold mitgebracht. Allein schon ein Tempelbau, sind gigantische Summen, was Salomo jedes Jahr praktisch an Einkommen und verdient hat an Gold, Metall und Dings. Also ich gehe jetzt nicht näher rein, aber wer es wissen will, das sind gigantische Summen und das ist wirklich Wahnsinn. Und das Nächste ist wirklich, dass Salomo da eingegangen ist und wie andere Herrscher damals, wenn sie Verträge gebunden haben, sind die Verträge immer mit Heirat einhergegangen. Und so hatte Salomo 700 Frauen, die aus Fürstentümern, aus Königen, also Hochadel, Prinzessinnen, Fürsten, um praktisch in diesem Frieden zu haben, geheiratet. Und dieses Problem, was war, Salomo hat sein Herz an diese Frauen verloren. Und da ist auch wirklich auch ein Gerichtsurteil dann übereingegangen. Und das Schluss, was wirklich auch dann traurig ist, wo wirklich dann auch dann ganz zum Schluss nochmal eingehen, dass Jerobiam und andere aus, ausländischen Mächten Israel, Salomo aufgelehnt haben. Und praktisch, er hat dann Widersacher bekommen. Es war nicht mehr Frieden wie vorher, dass super nachbarschaftliches Verhältnis überall war, sondern es kamen so die ersten Krisen im Land. Und Gott hat auch die Jerobiam dann als Gegner aufgeweckt. Ich will dann auch zum zweiten Punkt, was können wir eigentlich von Salomo lernen? Wie ich schon gesagt habe, Salomo hatte Jesus lieb. Er hat Jesus lieb gewonnen, also sein Herr lieb gewonnen. Und aus dieser Liebe hat er wirklich auch alles erreicht. Ne? Aus Liebe hat er diesen Tempel sein ganzes Herz reingehängt. Aus Liebe hat er nicht nur um politische Macht, dass alle seine Feinde weg sind, sondern hat erkannt, ich brauche Weisheit. Ich brauche, um dieses Volk zu regieren, brauche ich Intelligenz, Weisheit. Und da merkt man schon, dass das wirklich schon eine Liebe in Salomo drin ist. Und wir dürfen auch als uns Christen, dürfen wir um Weisheit bitten. Wir dürfen, das steht auch in Lukas 11, nein, stimmt nicht. Das ist was anderes. Dürfen wir wirklich um Weisheit geben, weil Gott gibt gern. Gott hat auch Salomo Überfluss geschenkt. Er hat ihm nicht nur die Weisheit, nicht nur politische Weisheit, sondern eine riesen Allgemeinbildung gegeben. Sondern er hat ihm Reichtum und er hat ihm so viel gegeben. Und das möchte Gott auch in unserem Leben haben, dass wir, er ist kein geiziger Gott, sondern er ist ein großzügiger Gott und möchte uns auch überreich beschenken. Und wir dürfen auch in alles unseren Dingen, jetzt nicht in Großprojekten wie Tempelbau oder Regierung eines Volkes, aber in unserer täglichen Entscheidung, was wir haben. Ihr, was für ein Beruf oder welche Sachen stehen an. In klein dürfen wir Gott wirklich um Weisheit bitten. Wir dürfen uns bitten, dass er uns führt und leitet. Und das können wir wirklich an Salomo lernen, dass er da wirklich um Weisheit gebeten hat. Und wir brauchen wirklich seine Weisheit. Das sieht man auch am Ende seines Lebens, dass man wirklich nicht nur einmal bittet wie Salomo, sondern jeden Tag wirklich um Gottes Führung bitten, um seine Weisheit, was wir entscheiden, was wir tun sollen. Und das ist so wichtig. Auch können wir lesen, dass wirklich auch Salomo in seinem Dienst, in seinem Arbeiten nicht alleine war. Er hat auch Hilfe gebraucht, auch wenn er noch so klug war. Und das dürfen wir auch wir für uns nehmen, Herr. Wir sind keine Einzelkämpfer, sondern wir brauchen uns gegenseitig. Wir brauchen jemanden, wo wir wirklich uns miteinander reden können, wo wir unsere Probleme, sagen wir, ich sage nur, unsere Glaubensanfechtungen, wo wir mit denen reden können. Und ich möchte euch einfach auch Mut machen, dass ihr jemand sucht oder jemand habt, wo ihr reden könnt, wenn ihr Glaubensschwierigkeiten habt, wenn man nicht weiß, wie es ist, wenn man nicht weiß, wo man Schwierigkeiten hat. Und das gilt auch ganz besonders für mich. Ich brauche auch das jemand. Und wir als Christen brauchen Gemeinschaft. Wir brauchen jemanden, der uns hilft, das, wo wir nicht können. Wir brauchen jemanden, wo wir uns austauschen können. Und das finde ich so gut. Auch wenn er noch so stark war, hat Hilfe gebraucht in seinen Metallarbeiter. Hiram, wo er ein Genie war in Metallarbeit, jetzt in seinem oder Holzlieferung. Und das ist, ich denke, das ist eins von den wichtigsten Sachen, dass man wirklich im Glauben weiterkommen, dass wir uns gegenseitige Stütze sind. Und deswegen ist auch die Gemeinde so wichtig. Und auch, dass wirklich das Herz am richtigen Fleck ist. Das war wirklich da, wo Salomo noch in der Liebe war, Gott geliebt hat, hat er alle diese Aufgaben meistern können. Und er hat es gemacht. Und das ist auch das, was ihm dann auch zu hängen ist worden, ne? Wo diese Liebe zu runterging ist. Aber das ist wirklich eins der wichtigsten Sachen, dass wir wirklich an der Liebe bleiben, dass wir Gott lieben. Und wie bleiben wir eigentlich in der Liebe? Das ist eine Frage, die mich beschäftigt. Wie können wir wirklich auch in dem Epheser, in dem Sendschreiben an den Epheser, wo es heißt, weil ihr die erste Liebe verlassen habt. Wie können wir wirklich in dieser ersten Liebe bleiben, dass wir ein brennendes Herz für unseren Jesus haben, wo auch egal ist, ob man Hausgemeinde oder diese Gemeinde, dass wichtig ist, was möchte Gott haben in meinem Leben, wo sind wir von Gott geführt und geleitet. Er ist unser Herr und er hat das Sagen, wo es hingeht. Und ich denke, für mich ganz wichtig, dass wir das Wort lieben müssen. Ja. Und das hat mich so fasziniert, wo ich das gelesen habe oder auf meinem iPhone gehört habe, wie Gott wirklich da tut, in diesem Bau wirklich Gelingen geschenkt hat. Und Gott möchte auch dir Gelingen schenken. In deinem Leben, wenn wir wirklich in dieser Liebe bleiben. Und dann bin ich nochmal zu der Frage zurück, wie bleiben wir das? Und ich denke, dass mir wichtig ist, dass wir wirklich, das spreche ich ganz besonders in meinem Leben oder zu mir, dass wir wirklich im Wort bleiben, dass wir das Wort lieb haben, dass wir das Wort studieren, aber auch in der Gemeinschaft, im Gebet, dass wir wirklich zu allem, was uns angeht, die kleinste Sache, wenn wir Parkplatz suchen, können wir das Gott sagen? Oder ja, dass wir wirklich da nach Gott suchen in allem, weil wir haben uns ja alle für Jesus Christus entschieden und gesagt, Gott ist unser Herz, Jesus ist unser König und dass wir wirklich ihn regieren lassen und dadurch, dass wir wirklich ganz nah wie ein Kind bei seinem Vater sind, dass wir da wirklich dranbleiben. Wenn wir Angst haben, ich habe zum Beispiel am Samstag wieder Angstattacken gekriegt und ich weiß, ich kann zu meinem Papa rennen und sie sind wieder weg. Und wenn wir Sorgen haben, wie es finanziell weitergeht, was der Arbeitsplatz machen, da können wir wirklich wie ein Kind getrost sein und zu unserem Papa rennen. Und bei unserem Papa, Jesus, Gott kümmert sich drum. Und da wirklich, und das ist doch schön, wo Jesus sagt, werdet nicht wie die Kinder, so wird es rein. Und das ist so wirklich, wir können wirklich in allem zu unserem Papa rennen. Wie Kinder, wenn was ist, ein Kloge heulen und rennen zum Papa. Und das dürfen wir auch machen und ihm glauben und vertrauen. Und da sehe ich wirklich in Salomo ein großes Vorbild, dass er wirklich diesen Dienst getan hat. Und was ich auch ein bisschen vorsehe, und dieses, was auch wichtig ist, auch für uns, diese Fürbitte in dem Gebet von Salomo, wo er wirklich für sein Volk eingetreten ist, wo er ja, in dieser Fürbitte vor dem Thron Gottes geschrien hat, so ist es auch für uns, können wir da lernen, dass wir wirklich für unsere Glaubensgeschwister in Fürbitte eintreten, dass uns das, was dem anderen ist, nicht egal ist, sondern wirklich für Gott eindringen. Und auch im Gebet, aber auch im Tun. Ich denke, das ist auch wichtig, dass man nicht nur sage, ich bete für dich, sondern dass wir ihm auch in der Tat helfen. Und ich denke, das ist auch Fürbitte. Das ist gelebte Liebe. Und das ist was sich eigentlich in sich einschließt, für den anderen vor Gottes Thron zu treten, aber auch ein Gebet der Tat, dass wir uns gegenseitig helfen und gegenseitig uns aufbauen und ermutigen, uns gegenseitig trösten, uns gegenseitig auch ermahnen, wie in, ja, in 2. Korinther 3, Vers 16 heißt, denn alle, unsere Schrift ist eingegeben, nützlich zur Belehrung, zu, über, wie es, ja, dass wirklich Gottes Wort für alles zuständig ist, uns aufzubauen, uns zu ermahnen. Und das alles schließlich gerade mit einem miteinander vor Gott zu treten und einander auch zu dienen. Und das ist eigentlich, was die Gemeinschaft zusammenschweißt, dass wir füreinander da sind, im Gebet, aber auch in der Tat. Und das ist auch, was Salomon gedankt hat, indem er wirklich das Land weise geführt hat und wirklich auch diesen Bau in Anspruch gemacht hat. Und was auch wunderschön ist, man sieht es in Kapitel 6 oder bei König Salomo, er hat nach außen gestrahlt, er war ein Zeugnis. Das kann man noch, wenn ihr wollt, kann man es wunderbar lesen, die Frau, Königin von Saba, die war geflasht, weil das so eine Ausstrahlung, so ein Licht war von seinem, was Gott getan hat im Land Israel und bei ihm. Und auch andere Könige sind außerhalb sind gekommen und das hat nach außen gestrahlt. Er war ein Zeugnis für Gott. Und das, was eigentlich Gott wollte, wo er Israel berufen hat, dass dieses Volk Zeugnis ist, ein Leuchtturm in der Welt und die Menschen am Volk Israel sehen, dass ihr Gott der Gott, also der wahre und echte Gott ist. Und das war in Salomos, wo er wirklich noch ein Gott war, wirklich sichtbar war. Und das ist eigentlich auch für uns, dass wir wirklich, wenn wir in der Liebe bleiben, wenn wir, das wie ich gesagt habe, füreinander einstehen, im Gebet und im Tal, das strahlt nach außen. Und man kann eigentlich gar nichts machen. Das heißt auch wie ein Leuchter, den kann man nicht unter den Tisch, der steht dings und leuchtet. Und das ist auch keine große Anstrengung, weil wir es von der Liebe aus tun, von Gott. Wir müssen jetzt nicht uns anstrengen zu leuchten, sondern weil wir in Jesus sind, weil wir in der Liebe sind, leuchten wir. Und das ist so gigantisch, dass es kein Tun ist, sondern einfach Beziehung. Das Einzige, was man machen müsse, ist, die Beziehung zu unserem Vater pflegen und auszubauen. Und wenn wir das tun, dann leuchtet man, dann braucht man gar nicht, dann bringen wir auch Früchte. Weil ein Baum strengt sich auch nicht an, jetzt bringe ich Äpfel oder Birne, sondern er macht es einfach. Und das ist auch bei uns, wir bringen Früchte, wir bringen das, was Gott von uns möchte. Und ich möchte auch im letzten Bereich, wo wirklich Salomo in seinem Alter, seinem Leben schwach geworden ist. Und das ist auch bei uns, wir sind im Alltag gefangen. Wir haben unsere Alltagsroutine, wo wir auch sehen, muss ich jetzt beten. Und das ist eigentlich, wo die Liebe runtergehen will. Oder wo der Satan möchte, dass wir uns nicht auf Gott schauen, sondern auf uns. Dieses Egozentrische. Und wenn wir das machen, das ist dann die Gefahr, dass die erste Liebe, diese Liebe zu Jesus erkaltet. Und dass aus diesem Politischen, wo er geheiratet hat, in seiner echten Frau aus König, da hat er ein bisschen, da hat er noch Abstand gehalten. Also die war auch nicht in Jerusalem direkt in seinem Palast, sondern die hatte einen eigenen Palast. Aber da fängt es an, wo diese Liebe langsam, und das ist eine Sache, wo nicht auf, heute auf morgen, sondern die lange andauert, wo ein Abwärtstrend ist, wo er wirklich schon runter ist und diese Liebe zu seinen Frauen, zu seinen 700 Haupt- und 300 Nebenfrauen, wirklich den Platz von Gott eingenommen hat, wo wirklich ein geteiltes Herz dann da war, wo auch dann später im Reich, also politisch dann sichtbar worden ist, weil sein Sohn die zwei Stämme bekommen hat, Juda und Benjamin und Jerobeam die anderen 10, dass da eine Teilung war. Und das möchte Gott nicht. Ich möchte wirklich, dass wir ganz uns bei ihm sind. Und das ist wirklich diese Gefahr, wo auch Gott in der Offenbarung im Epheser, im Sendschreiben zum Ephesus schreibt, ne? Weil ihr die ersten Lieben verlassen habt. Da war theologisch alles korrekt, alles super. Sie haben theologisch sind sie gut gestanden, die Gemeinde war gut, aber diese erste Liebe haben sie hat schon angefangen zu verlassen. Und das ist einfach was, und deswegen heißt es auch, will ich denn euch den Leuchter wegnehmen. Und ich möchte euch wirklich Mut machen, bleibt bei Gott. Sucht seine Nähe, sucht ihn, weil wenn wir das nicht machen, hat der Teufel wirklich die Möglichkeit, uns langsam und schrittweise wegzubringen. Und wenn wir wegkommen, dann kriegt man auch wie Salomo Anfechtungen, Feinde, weil Gott, der Teufel dann Möglichkeiten hat, viel mehr anzugreifen, wie wenn wir jetzt ganz bei Jesus sind. Salomo hat auch schon vorher durch den Kämpfe gehabt, aber Gott war bei ihm. Und Gott hat ihm die Weisheit und die Hilfe gegeben, diese Kämpfe durchzustehen, durch die Rebellion von seinem Bruder. Aber da hat wirklich Gott zugelassen, dass Jerobeam und andere Mächte ihn angreifen, in seine Autorität untergraben. Und diesmal hat Gott nicht eingegriffen, weil die Liebe nicht mehr so da war. Er hat immer noch Gott geliebt. Aber es war nicht Nummer 1, sondern es gab 2. Und Gott war da auf Nummer 2. Und Gott will immer auf Nummer 1 sein. Also ich sage es zu mir, weil das mit dem habe ich auch zu kämpfen. Und das ist wirklich diese Herausforderung, was wir wirklich von Salomo lernen dürfen, dass wir an Gott bleiben, dass Gott die Nummer 1 ist, dass nicht andere Dinge unser Herz in Beschlag nehmen. Es kann so viel sein, es kann Musik, es kann Computerspiele sein, es kann alles Mögliche. Es ist schön, es macht Spaß, wir dürfen es tun, aber dürfen es nicht an Nummer 1 lassen, sondern weil Gott, wir haben gesagt, in unserer Entscheidung für Jesus, Jesus ist unser König und er ist ein eifersüchtiger Gott und er möchte immer die Nummer 1 sein. Ich weiß, ich sage es auch mir, es ist schwer, aber ich denke, es lohnt sich. Und wenn wir wirklich dranbleiben, dann kann wirklich Gott mit dieser Gemeinde etwas Großes machen. Wenn Jesus in unseren Herzen brennt, wenn Jesus uns gebrauchen kann und wir es zulassen, dass er uns gebrauchen kann, kann etwas Großes entstehen. Und das, da will ich euch Mut machen, will ich mir Mut machen, dass wir wirklich da dranbleiben. Jesus Nummer 1 in unserem Leben und hinaus. Heißt auch, liebet ihn von ganzem Herzen. Amen.